ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Bisweilen funktioniert noch alles tadellos, aber ich bin natürlich auch jemand, der permanent sein Gesicht überall sieht. Mein Beruf ist der mit dem Instrument, was mir gegeben ist, umzugehen. Und da Babylon Berlin zum Beispiel in der ersten Staffel habe ich noch volles Haupthaar, in der letzten gar keins mehr. Also altern vor der Kamera. Und ihr sagt dann, ein Mädchen, für ihren Alter haben sie aber einen ganz schön coolen Style. Oder die will ein Autogramm. Und ich so, wie heißt du denn? Sie so, nee, ist für meine Mutter. Das sind halt lauter Lektionen Demut.
Radio 1, die Hörbarust, eine Radiosendung, immer sonntags, 14 bis 16 Uhr auf Radio 1. Und wann immer Sie möchten, als Podcast mit einem fetten, fetten Archiv. Also wenn Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie ins neue Jahr kommen. Ganz heißer Tipp, kostet Sie keinen Cent. Wir verwalten Ihre Rundfunkgebühren mit Leib und Seele und Herzblut und machen daraus schöne Sendungen. Hoffentlich auch diese, aber davon gehe ich ganz sicher aus. Der Gast, der mir jetzt gegenüber sitzt, den kenne ich schon ganz lange. Der war vor genau 20 Jahren schon mal hier und es schrie danach, ihn erneut einzuladen. Er hat spannende Projekte und um diese Person hier geht es.
Radio 1. Hörbar Brust.
Er ist ein Berliner und kam im Westteil der Stadt zur Welt. 1972 war das. Zu einer Zeit also, als es ziemlich politisch zuging auf den Straßen und in den Kneipen der Stadt, die damals noch nicht wieder Hauptstadt war. Aber dafür der Ort, in dem am meisten los war, was Kreativität und Nonkonformismus anging. Benno Fürmann wuchs in Kreuzberg auf. Früh verlor er seine Mutter. Mit 15, also ebenfalls viel zu früh, auch seinen Vater. Eine Weile spielt er mutmaßlich mit seinem Leben und verliert es dann fast beim S-Bahn-Surfen. Er geht aufs Internat, macht Jobs, nimmt Schauspielunterricht. Offenbar passt jetzt alles. Erste Rollen in Serien und Filmen, New York, wieder Deutschland, eine Rolle im Schicksalsspiel. 1994 eine feste Serienrolle als Günni in einer erfolgreichen RTL-Serie. Das war der Anfang. Zahlreiche Produktionen folgten bis heute. Serien wie Babylon Berlin oder Der Palast oder auch mal eine ganz besondere Dokumentation über die Ostsee, über die wir gleich sprechen werden.
Hey Benno.
Hello.
Jetzt geht's los. Was guckst du gerade? Hast du da einen
Fleck? Ob ich Fusseln habe, weil ich habe mir hier diese schöne Kaschmirdecke über mein Beinchen gelegt und die gucke ich mir an. Die ist sehr angenehm. Danke dafür.
Na, sehr gerne. Es gibt diese schöne, ich weiß nicht, ob es eine Kolumne ist oder ob einfach irgendjemand mal die Idee hatte und verschiedene Medien haben es aufgegriffen. Es ist auch gar nicht wichtig. Aber was hätten Sie gerne früher in Ihrem Leben gewusst? Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Es gibt gibt's, ich glaube, im SZ-Magazin oder vielleicht verwechsle ich das auch und das ist das FAZ-Magazin oder diese Dinge, die man vielleicht mit 40, vielleicht mit 60 oder irgendwo in between, wo man sagt, oh Mann, ey, das hätte ich mir jetzt echt gern gespart, diese ganzen Umwege, ich hätte gerne vorher schon gewusst, das. Fällt dir da spontan etwas ein?
Spontan fallen mir natürlich die ganzen Kopfschimären ein. Also nicht, dass ich denen nicht immer noch verfalle, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, mit der klügste Rat, den mir eine Freundin irgendwann mal gegeben hat, glaub doch nicht alles, was du denkst.
Ja, ich kenne das mit glaub doch nicht alles, was du fühlst. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr ähnlich.
Sehr verwandt, viel genau, weil zu tun. Wo hört ein Gedanke auf, wo fängt ein Gefühl an oder was triggert? Also in der Regel ist es erst der Gedanke, auch wenn er nicht greifbar ist, und dann kommt das Gefühl. Und sich nicht selber auf den Leim zu gehen in der ganzen Hysterie, die folgen kann, die letztendlich aber oft keine wirkliche Realität hat, wie die Buddhisten ziemlich früh rausgefunden haben. Ich glaube, das hätte ich gerne früher ein bisschen mehr kultiviert. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Abzweigungen im Leben, die man sich hätte sparen können.
Viele Menschen sagen ja, aber ich bereue nichts. Dann hätte ich diesen Weg nicht genommen, auch wenn es der falsche Weg war. Dann hätte ich die und die Erfahrung nicht gemacht oder dann wäre ich nicht an der Stelle, an der ich jetzt hier bin. Würdest du das unterschreiben oder würdest du dabei bleiben und sagen, nee, sorry, echt ein paar Sachen hätte ich mir gerne. Ich frage, versprochen, ich frage auch nicht nach, was es für Sachen wären, die du dir gerne geschenkt hättest.
Ich glaube, wir sind philosophisch gut beraten, wenn wir das annehmen, was passiert, anstatt dem hinterherzulaufen, hinterherzutrauern, was wir nicht mehr ändern können. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch ganz klare Fehler, die wahrscheinlich für irgendwas gut sind, wenn man sie annimmt, aber die würde man sie rückgängig machen können, ich sofort rückgängig machen würde.
Klingt, als hättest du dich wirklich auch, hast du ja auch angedeutet mit diesen Kopfchimären, wie du sie genannt hast, überhaupt mit deinem Kopf, mit deinem Seelenleben, Innenleben, Gehirn, wie auch immer man es vielleicht auch nennen will, oder diese kleine Gruppe von Sachen, die unsere Gefühle und Gedanken ausmachen, beschäftigt. Was würdest du sagen, welcher Teil nimmt die Vergangenheit immer noch in dir ein? Also bist du jemand, der für den Moment lebt, oder bist du dennoch jemand, der regelmäßig zurückschaut?
Das hängt von der Dringlichkeit, glaube ich, ab.
Was meinst du damit?
Ich hatte mal eine Augen-OP.
Ja.
Und das ist zum Beispiel so ein klassischer Fehler. Es wird einem, ohne mit der Wimper zu zucken, von gewissen Ärzten wird man darin unterstützt, dass man sich eine Linse implantieren lässt.
Oh, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Interessant, dass du das
erzählst. Don't do it.
Oh.
Don't do it.
Wie lange ist das her?
Über ein Jahr. Also frisch. Und diese OP, ich musste mich reoperieren lassen und ich kann an dieser Stelle einfach nur Menschen warnen, die mit dem Gedanken spielen, dass diese OP nicht für jedermann ist und es gerne so verkauft wird, dass man die Brille jetzt im Auge hat und nicht mehr auf der Nase. Und ich war immer gerne ein Kontaktlinsenträger. Ich war nie ein leidenschaftlicher Brillenträger. Das ändert sich jetzt ein bisschen mit dem Alter. Und der Ärger darüber, dass ich ohne eine wirkliche Notwendigkeit mich unters Messer begeben habe, weil ich mich selber optimieren wollte, weil es rein praktikable sportive Gründe hat, das war ein Fehler, wo ich rückblickend den Kopf schüttel über mich selber, über eine Fraktion der Medizin, die einen darin unterstützt. Wie gesagt, ich übernehme die Verantwortung, aber gleichzeitig wurde mir auch von Menschen, die eigentlich den Eid geschworen haben, dem Menschen zu dienen, der Gesundheit zu dienen, etwas verkauft, was wirklich nicht für mich funktioniert hat und was zum Glück halbwegs reparabel war.
Okay, gut. Also wahrscheinlich.
Also eine Multifokallinsen-OP ist kein Klacks und man sollte sich nicht unters Messer legen, wenn das nicht unbedingt sein muss.
Darf ich jetzt viele, es ist ja Radio 1, der Sender nur für Erwachsene, viele werden sich jetzt wahrscheinlich, werden jetzt umdenken oder vielleicht Termine canceln oder nochmal neue Beratungsgespräche führen oder so?
Ich glaube, was ich jedem raten kann, ist die OP nicht oder dort, wo man sich operieren lässt, das sollte nicht die einzige Meinung sein. Das sollte nicht der einzige Beratungstermin sein, den man durchführen lässt, sondern man sollte sich unabhängige Meinungen von unterschiedlichen Ärzten holen und dann nach bestem Gewissen und Wissen entscheiden.
Okay, aber du siehst jetzt gut?
Ich sehe dich gut. Du siehst toll aus.
Bisschen verschwommen, aber das kommt mir ganz entgegen. Ja?
Das cool. Kommt noch. Ich sehe immer schärfer im Laufe des Abends.
Des Abends vor allen Dingen. Du hast eine schöne Liste zusammengestellt, finde ich. Und ich muss zu meiner Schande, und wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Leute wirklich den Kopf schütteln und sagen, Bettina, ich wusste nicht, was es mit The Smile auf sich hat. Ich habe gedacht, The Smoke heißt der Song, The Smile heißt die Band. Einfacher kann man es ja nicht halten. Interessant. Ich höre da jetzt mal rein. Hat mich interessiert. Und dann habe ich gedacht, oh, schau mal, er hat sich Radiohead gewünscht. Du hast ja viel mehr Songs abgegeben, als wir spielen können. Aber das spricht ja für dich, weil man merkt, wie musikaffin du bist. Und dann hörte ich mir also The Smoke und The Sign an und denke so, oh, sehr geil. Wann fängt da noch jemand an zu singen? Also es ist dieses lange Intro ist schon so, dass man denkt, oh, das ist schon gut. Ich glaube, jetzt gebe ich es auf. Ich warte nicht mehr auf eine Stimme. Dann kommt die Stimme, ballert dich weg. Und dann denke ich, der geht aber verdammt nah an Thom Yorke ran. Also ist schon ein bisschen Radiohead-Kopie, um dann zu schnallen, Mensch, das ist ja Thom Yorke. mit einem anderen Projekt einfach.
Und er war so ein wichtiger Begleiter über so viele Dekaden, ist es immer noch. Und eine Liste wäre immer unvollständig ohne ihn.
Gut, dann fangen wir jetzt also an mit The Smile und The Smoke und hören uns danach an, warum nun dieses Lied in deinem Leben wichtig ist. Also tut mir leid, ich finde, der klingt wie Thom Yorke. Ja, Benno Fürmann ist heute hier zu Gast. Das war Thom Yorke mit dem Projekt The Smile und dem Song The Smoke. Wie wirst du auf neue Musik aufmerksam?
Freunde primär. Früher habe ich ganz viel Radio gehört, das ist ein bisschen weniger geworden, aber ich höre immer noch gerne Radio. Spotify ist so eine Sache, es ist so genial, weil es den Fächer automatisch aufmacht. Gleichzeitig weiß ich, wie lausig sie die Musiker, die uns diese Musik schenken, bezahlen.
Absolut.
Und deshalb muss es genannt werden, aber nenne ich nicht gerne. Ich bin zurzeit total beschenkt, weil ich mit dem Mokka Efti Orchester unterwegs bin, immer wieder.
Und ich lese durch Babylon Berlin.
Yes. Und ich lese Volker Kutschers Der nasse Fisch und wechsle mich ab mit 13, 14 Musikern.
Wow.
Und die Räume, die die Musik eröffnet, dann die literarischen Räume, also der Gedanke, um dann den Raum musikalisch die nächste Tür aufzumachen, das geht so toll Hand in Hand. Das macht uns allen so einen Spaß. Und ich bin wieder mal der Typ, der so neidisch ist auf Musiker. Backstage, wenn wir fertig sind und da sitzen und die mich fragen, Benno, was willst du hören? Fragen nicht immer mich, was ich hören will. Also ich will mir jetzt nicht mich wichtiger machen, als ich bin, aber ich kann mir wünschen, was ich will und dann legen die los und ich bin so, wow.
Hast du es mal probiert?
Ja, aber die Selbstdisziplin. Also Musik war immer wichtig für mich. Und ich hatte immer schon, wahrscheinlich auch durch meinen Aufwachsen, sehr eklektischen Musikgeschmack, der sich immer weiter, also am Anfang waren mir Klänge exotisch, die irgendwann ganz normal dazugehören. Was weiß ich, wenn wir jetzt irgendwie von indischen Tonleitern reden, Afghanistan, Iran und so weiter. Das ist ja schon dann so abgefahrenes Zeug für normale westliche Ohren. Und da habe ich mich dann immer durch neue Bekanntschaften, durch neue musikalische Entdeckungen, dann machst du halt die nächste Tür, die dahinter liegt, auf und so weiter und so fort. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich die Selbstdisziplin gehabt hätte, mich täglich dann hinzusetzen und Gitarre zu üben, was natürlich das Instrument war, was ich mir mit 14 irgendwann besorgt habe, weil Rockstar sein und die BHs, die dann
Girls,
auf die Bühne,
wollte ich gerade sagen, alle Frauen fanden Typen gut, die die Gitarre oder Bass spielen konnten.
Genau. Und ich bin dann mit meiner Gitarre rumgelaufen, habe Mädchen kennengelernt. Insofern war das Ziel erreicht. Das habe ich zu üben vergessen.
Sie haben ihr Ziel erreicht. Benno, setz dich doch. Willst du was für mich spielen? Nein, komm, wir küssen erstmal.
Genau.
Lass uns küssen.
Und dabei bin ich geblieben, weil why change your winning system?
Aha.
Aber ich bewundere es.
Reizt es dich nicht noch? Also ich meine, du bist ja nun auch nicht irgendwie 95 und selbst 95-Jährige fangen mit den verrücktesten Dingen an. Also ich finde es so interessant, dass das Wort Selbstdisziplin sofort gefallen ist. Denn auch wenn ich dich gar nicht so gut kenne, habe ich das Gefühl, dass du hast ja auch ein Buch geschrieben, Unter Bäumen. Das ist jetzt drei Jahre alt, glaube ich, ne?
Zwei
Jahre alt. So ein bisschen lese ich da zwischen den Zeilen, natürlich viel mit Naturverbundenheit und so weiter. Also schöne, sehr, sehr schöne Geschichten, die du erzählst. Aber ich habe das Gefühl, wenn dich eine Sache gekriegt hat oder fasziniert, dann auch wenn du mit deinem Körper gearbeitet hast, dass du Selbstdisziplin aufrufen konntest und dass dir dann auch gefallen hat, was daraus entstanden ist.
Schon, aber du darfst auch nicht vergessen, dass mein Beruf ich bin Sprinter. obwohl mein Körper vielmehr für den Marathon ausgelegt ist, bin ich von meiner Punktfokussierung immer Sprinter gewesen.
Das übersetzt mir mal.
Ich wollte nie Theater spielen, sondern ich habe später Theater gespielt, weil ich es mir beweisen wollte. Aber ich habe angefangen zu schauspielern wegen Film. Was ist Film? Du bist zusammen mit drei Menschen, mit 30 Menschen, mit 40, 50 Menschen über, sagen wir, 3 Monate, 2 Monate, 7 Wochen fokussierst du dich auf ein Ziel, lernst dich überdurchschnittlich schnell kennen, gibst maßlos Energie rein, um dich dann in alle Herren Winde zu zerstreuen. Das ist, was ich meine mit Sprinten. Und dafür bin ich, glaube ich, wirklich diszipliniert. Ich habe jetzt gerade in Frankreich gedreht und ich habe da 2 DIN A4 Seiten auf Französisch gespielt und habe halt in der Schule Französisch gehabt. Da habe ich aber natürlich, obwohl ich mit meiner Französischlehrerin
geschlafen habe.
Schade. Das war, bevor ich die Gitarre zur Hand genommen habe. Wir waren wirklich freundschaftlich verbandelt, weil ich auch ihre 2 Kinder kannte. Die Tochter auch, aber das war eine rein freundschaftliche Angelegenheit und trotzdem hat sie mir 5 gegeben, wenn ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Das habe ich natürlich respektiert. So, und jetzt habe ich in diesem Film Französisch sprechen müssen und ich kann das gut abrufen und ich kann das wirklich, und ich habe Produktionen gemacht, wo ich dann als einziger nicht synchronisiert wurde, weil mein Polnisch verständlich war.
Also das kannst du auf den Punkt, genau. Da bist du völlig fokussiert.
Aber ich könnte das, glaube ich, nicht über, und Musik, da reden wir, frag mal einen Opernsänger, jeden Tag sein Instrument trainieren, immer wieder weiter.
Ja, man Musiker, muss ja nicht gleich, Geiger, ja, aber so natürlich ist es mit, wenn du dir das als Maßstab nimmst, dann fällt es leicht zu sagen, muss ich doch gar nicht anfangen, aber du hast ja jetzt nicht vor, irgendwie noch Opernsänger zu werden und an der Skala aufzutreten, sondern es
was
geht
du
ja
so alles weißt.
Möglicherweise, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Die Vorstellung ist so toll, so in 3 Jahren gibt es so, in 3 Jahren gibt es dann so eine Pressemeldung, Benno Fürmann, mein neuer Weg mit Marie-Louise de la Chanson, mit seiner alten Französischlehrerin, tritt er jetzt in der Mailänder Skala auf. Das wäre doch schön.
Dann belebe ich doch mein Instagram. Dann fange ich auch an zu Instagram, weil ich dann endlich der Dude an der Skala bin. It's not gonna happen.
Okay, gut.
Es müssen nicht die Sterne sein, aber Nein. Wenn du etwas anfängst, dann, glaube ich, willst du es ja so machen, dass du das Gefühl hast, das ist was, da bewegt sich Energie, da könntest du gut drin werden. Du kannst es gut genug
da
als
sind ja
das
die Chimären
dir,
wieder.
Als nein, als das ist dir, das sind keine Chimären, sondern sobald du die Basics drauf hast, fängt es an, Spaß zu machen. Egal, ob du einen Sport nimmst, egal, ob du ein Spiel nimmst. Skat zu lernen macht überhaupt keinen Spaß. Skat zu spielen macht einen Heidenspaß. Zu spielen, ein Instrument zu lernen, kann Spaß machen, aber in der Regel fängt der Spaß erst an, wenn du es so ein bisschen drauf hast und es immer weiter den Fächer öffnest. Und das ist bei der Musik, die zieht mich da einfach nicht genug. Ich höre gerne zu und habe nie, deshalb sage ich, Selbstdisziplin gehabt, so, ich setze mich jetzt so und so oft regelmäßig hin, um für mich auszuprobieren, ob das stimmt. Wäre es für mich zwingend gewesen, dann hätte ich es ja getan.
Ja, ich will dich da jetzt auch nicht reinquatschen.
Ich fühle mich aber so total gecornert von mir. Ich möchte es nicht.
Ich fühle mich gecornert, ist auch schön. Gibt es noch weitere? Nee, darauf steige ich jetzt gar nicht ein. Wobei doch, ich finde es interessant.
Psychologisch,
gibt es noch,
ne? Wo fühlst du dich denn noch
gecornert? Ich finde das toll, dass es jetzt so Begriffe, dass es schon natürlich seit einiger Zeit Begriffe gibt für Situationen, die man früher einfach beschrieben hat und jetzt werden sie so gelabelt. Jetzt gibt es irgendwie Worte dafür, so sich gecornert, sich nicht in die Ecke gedrängt, sondern sich gecornert zu fühlen.
Ja, und ich finde es total lame.
Aha, okay.
Nee, ich finde es wirklich so ein bisschen armselig auch von mir, aber oft fliegen die englischen Begriffe.
Ich finde, das kann man ruhig mal machen.
Zu.
Nein, ich finde das durchaus auch ganz fruchtbar. Bei manchen
ich finde es fruchtbar, wenn man es umschreibt, wenn man es gut umschreibt und das schaffe ich oft in der Schnelle dann nicht. Und dann nimmst du halt einen Begriff, das erste, was du in der Kiste findest und das ist oft, und das finde ich das Uninspirierende, es ist dann oft ein angelernter Ausdruck einer angelsächsischen Kiste.
Sniff in the Tears hast du mitgebracht und es war dir ganz wichtig, das ist der Song, den du in der E-Mail 1 und in der E-Mail 2 vergessen hast, den du aber in der E-Mail 3 unbedingt noch nachgereicht hast, der ist dir spät eingefallen. Wofür steht der?
Der steht für meine Kindheit, für die Klassenfahrten und nicht mit meiner eigenen Klasse, sondern mein Vater war ja Lehrer auf einer Hauptschule in Kreuzberg Und ich war dann auf zwei Klassenfahrten mit dabei. Und da stand ich dann so als 8-, als 9-Jähriger baff an der Tanzfläche und habe die 10-Klässler gesehen, wie sie ihre langen Haare mit Haarspray vollgesprayt und die Glitzer-Shirts schwarz mit grün, da stand Grease drauf.
Oh ja!
Ja, und die Körper waren überhaupt nicht mehr kindlich, sondern ein jugendliches Versprechen an das, was noch kommt. Und diese Klänge, die sind natürlich total drin in der Textur meines Weges, meiner frühesten Erinnerung an wow, das wartet auch alles noch auf dich und irgendwann stehst du da und bewegst dich auch dazu mit so einer Person.
Wir freuen uns alle, diesen Song gehört zu haben.
Vor allem, wie man dazu tanzt, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ich könnte nicht.
Doch.
Aber nicht so geil, dass du denkst, hey, das ist der Beat, auf den ich immer schon gewartet habe.
In der Zeit gab es bessere Dance-Songs, das finde ich auch. Das finde ich auch, aber trotzdem ein guter Song, auf
ich
jeden Fall.
Ich liebe ihn.
Ja. Hallo, hier ist Radio 1 und Sie hören die Hits der 80er und das Beste aus den 90ern. Mal sehen, was da noch kommt. Ich kann jetzt schon verraten, auch der nächste Song ist geil. Völlig anderes Ding. Blue Monday, New Order. Oh,
yes.
Schon der Anfang ist so, unverwechselbar.
Ja, yeah,
wunderbar. Aber wir gehen jetzt erstmal, wir steigen jetzt ein in dein Leben.
Bitte.
Benjamin.
Ich habe 52 Jahre darauf gewartet, dass dieser Zug endlich losfährt. Zurückbleiben, bitte.
Leider haben wir ein paar Oberleitungsschäden. Also wir sagen Ihnen Bescheid, wenn es weitergeht.
Erwarten Sie nicht zu viel.
Nee.
Freuen Sie sich, wenn er halbwegs rollt.
52, ne? Mhm. Wie ist es mit der 5? Konntest du dich mit der gleich anfreunden oder hattest du kurz ein Problem?
Ich fand es so ein bisschen lustig, bis ich dann schlucken musste. Das berühmte Lachen, das einem im Halse stecken bleibt. Altern ist nichts für Feiglinge. Ich bin, ist ein abgeschmackter Satz, ist aber so. Also Glatze zu kriegen, hat mir nicht im klassischen Sinne Spaß gemacht. Ist aber natürlich der Weg und für mich aber auch eine Herausforderung, das anzunehmen und zu sagen, ist jetzt halt so.
Sei doch froh, dass du ein gutes Gesicht hast.
Warum bist du denn gerade so streng? Ich erzähle doch nur, dass ich auch meine kleinen Problemchen habe manchmal und dass mir nicht alles in den Schoß fällt.
Nein, ich finde, ich wollte dich ermutigen, weil ich glaube, dass...
Es ist eine Herausforderung und gleichzeitig finde ich die Herausforderung ja geil, weil... du bist ja nicht dein Auto. Und langsam wird dein Auto wackelig und langsam fallen die Räder so ein bisschen ab und nach ist das der Weg des Menschen, das anzunehmen, dass du halt keine 18 mehr bist. Und bisweilen ist das Jammern auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil es funktioniert noch alles tadellos. Ich bin natürlich auch jemand, der permanent sein Gesicht überall sieht. Mein Beruf ist der mit dem Instrument, was mir gegeben ist, umzugehen. Und da Babylon Berlin zum Beispiel in der ersten Staffel habe ich noch volles Haupthaar, in der letzten gar keins mehr. Also altern vor der Kamera. Und das ist dann schon zum Thema 5. Auf einmal, wow, du bist der Du. Das bist jetzt du. Das ist nicht mehr der Alte und du bist jung und der ist irgendwo im Club und du findest es toll, dass irgendwie ältere Herrschaften auch noch ihren Weg in diesen Laden finden, sondern auf einmal bist du das. Und dir sagt dann ein Mädchen, für ihr Alter haben sie aber einen ganz schön coolen Style. Oder die will ein Autogramm. Und ich so, wie heißt du denn? Sie so, nee, ist für meine Mutter. Das sind halt lauter Lektionen Demut. Und ich nehme sie an, aber es ist jetzt auch nicht die ganze Zeit so, yeah, easy. Sondern, ja, manchmal denke ich, wow. Geht ja dann doch ganz schön schnell.
Ja, natürlich. Und ganz, ganz viele Leute können das jetzt absolut nachvollziehen. Und trotzdem, während du so erzählst, denke ich, es ist doch absurd, dass wir Menschen uns damit so schwer tun. Also eine Sache, die unab veränderlich ist, die noch nie anders war. Könnte man jetzt sagen, ach doch, weißt du, vor 300 Jahren lebte in den Pyrenäen so eine nette Clique und die sind alle 350 Jahre alt geworden und sahen aus wie Barbie. Abgefahren, oder? Und als sie nicht mehr leben wollten, sprangen sie vom Berg. Gab's noch nie. Alle Menschen kamen irgendwann auf die Welt und sind dann über kurz oder lang möglichst alt geworden und dann irgendwie gestorben, hatten Falten, Haarausfall, Zellu, kaputte Knie, kaputte Zähne, was man nicht so alles hatte und immer noch hat.
Das spricht auch für ein gewisses Alter, dass man Zellulitis
Nein,
mit dem Kürzel
ich hatte das schon mit 12, ganz
Zellu,
ehrlich.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, doch. Und das ist auch so, also, dass wir uns so, dass wir immer noch diesem Bild nachhängen, das spricht irgendwie gegen diesen faszinierenden Apparat Gehirn, der ja ansonsten ziemlich viel, finde ich, richtig macht, wenn wir das wollen. Ne? Den können wir ja ganz schön biegen, aber dass wir immer noch dass wir alle diese Jugend so ein bisschen festhalten wollen.
Ich glaube, ja natürlich, aber wir sind auch die ganze Zeit unserem Antlitz ausgeliefert, also mehr denn je. Smartphones,
Pipapo. Wir müssen uns auch nicht ständig angucken.
Mache ich auch gar nicht. Und ich bin in sozialen Medien gar nicht unterwegs. Ich sage bloß, das ist ein Grund. Und der andere Grund, ja, wir sind in der Regel intelligente Wesen. Trotzdem neigt ja unser Hirn, unser Wesen dazu, das, was wir so kennen, halten zu wollen. Das, was gut ist, den Status quo willst du unbedingt erhalten, sonst gäbe es keinen Buddhismus, weil die Buddhisten dahinter geschaut haben und gesagt, alles ist vergänglich. Alles verändert sich die ganze Zeit. In dem Moment, wo du es benennst, ist es schon nicht mehr in der Form, die du gerade gesehen hast. So, und das ist aber nicht etwas, was uns gegeben ist, sondern das müssen wir kultivieren. Denn das, was angenehm ist, das, was funktioniert, willst du in der Regel
natürlich, das stimmt.
Erhalten.
Ja, das ist richtig.
Das ist nichts anderes. Leise jetzt.
Dalai Fürmann. Mann, ey. Was ist denn eigentlich mit Religion? Was ist denn mit Religion? Bist du
was
religiös?
Los? Erzähl mal. Bist du religiös? Was ist denn mit Religion?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde Religion dann gut, wenn Menschen wirklich das Gefühl haben, dass ihnen dadurch geholfen wird und dass sie eine Stabilität kriegen. Ich verurteile Religion dann, wenn man sie nicht kritisieren darf, ohne beispielsweise bedroht oder sogar getötet zu werden. Ich akzeptiere sie, und damit fallen schon ein paar raus, so, die ich interessanterweise nicht benennen darf, weil ich dann möglicherweise bedroht oder getötet werde. So, da stimmt doch schon was nicht. Also wenn Religionen dazu führen, dass Menschen friedlicher miteinander umgehen und sich respektieren, wie das ja in vielen Fällen super funktioniert hat in der Vergangenheit, obwohl viele Religionen noch in der Kritik standen und stehen zurecht. Tja, das ist meine Antwort. Bisschen wischiwaschi.
Na, es ist ja immer das Wort und was man draus macht, ne? Die Interpretation des Wortes, die Interpretation der Schrift. Ich glaube, für mich ist es so, dass ich immer schon nach etwas gesucht habe und immer noch suche, was ich in mir spüre, was ich nicht benennen kann, was ich vielleicht auch nicht benennen möchte, weil da sind wir wieder beim Labeln und bei den Boxen, in die es eigentlich nicht passt. Mir reicht es nicht, in der rationalen Welt beheimatet zu sein, sondern in der Tiefe den Zauber, den ich in mir verspüre, das Glück, was ich in mir spüre, wenn ich mich verbunden fühle mit der Welt, mit der Schönheit der Welt, mit den Gefühlen, die durch mich durchströmen, ist es für mich dann etwas, wo ich dankbar bin. Und
wem?
Ich nenne es das Göttliche.
Hättest
Gott.
Du gerne ein anderes Wort dafür oder findest du das passend?
Ja, ich hätte gerne ein anderes Wort, aber irgendwie ist es mir auch nicht so wichtig, das zu benennen, weil ich glaube, das zu benennen, da kommst du auch an die Grenze der Sprache.
Ja.
Na, und insofern, wenn du dahin gehst, wo es ganz, ganz still wird in dir, ob es jetzt eine Meditation ist, ob es ein Waldspaziergang ist, ob du es bist auf einer Bergspitze, da ist ja etwas, was dich erfüllt, was dich mit allem verbindet, was die Grenze von innen und außen aufhebt, zu einem macht, was die Wärme deines Herzens, deine Brust größer werden lässt. Und wie du das nennen möchtest, das ist jedem selber überlassen. Aber diese Dankbarkeit und Weltöffnung, die damit einhergeht, die ist mir wichtig zu kultivieren. Und da möchte ich regelmäßig hingehen, in mir.
Okay. Benno, Blue Monday passt jetzt überhaupt nicht. Das ist der größtmögliche Kontrast.
Zero.
Pass auf, wir verschieben Blue Monday. Wir verschieben Blue Monday und ziehen den Song danach vor. Da sind wir auch so ein bisschen in Afghanistan und in Persien, wenn man so will, in Pakistan.
Sohtaun.
Richtig. Möchtest du uns dazu was sagen? Möchtest du das irgendwie zeitlich einordnen, diesen Song, oder sollen wir ihn einfach hören?
Also dieses Lied ist mir wichtig, oder Nusrat Fateh Ali Khan, auf den bin ich das erste Mal aufmerksam geworden in der 10. Klasse, weil den persisch-afghanische Kumpels gehört haben. Und ich die Melodie, da kam ich zum damaligen Zeitpunkt an die Grenzen dessen, was ich als schön empfand. Weil das einfach andere Tonleitern, andere Melodien sind, als die, die ich gewohnt war.
Und hat es dich abgestoßen oder hat es dich interessiert?
Es hat mich interessiert, aber so wie Free Jazz finde ich auch interessant, muss ich mir deshalb nicht geben. Weißt du, ist ja, ich muss ja nicht alles bloß, weil es irgendwie abgefahren ist, jetzt so tun, als wäre das meins. Dann kam der Film Natural Born Killers, wo es einen Song gibt, wo Woody Harrelson rumballert. Und du hörst dieses Geschrei, du hörst diesen Gesang und du weißt, dieser Gesang ist für Gott. Und du weißt, in diesem Gesang ist das Leid der ganzen Welt enthalten. Und zwischendurch fallen die Schüsse und es ist eine riesengroße Anklage. Und ich hatte Gänsehaut. Und dann habe ich im Abspann gesehen, oh, Nusrat Fateh Ali Khan. Und dann habe ich einen ziemlich guten Freund, der ist Afghane und regelmäßig, wenn wir zusammen kochen, zu zweit oder mit mehreren, irgendwann wird Nusrat Fateh Ali Khan gespielt. Und das ist wahrscheinlich der Musiker, den ich noch lieber als Hendrix, wenn er noch leben würde, sehen wollen würde. Jedes Lied ist, wenn du willst, eine Improvisation für Gott. Es ist jedes Lied ein Gebet. Es sind sehr lange Lieder, die gehen in der Regel dann 10, 15 Minuten. Und die Jungs sitzen auf dem Boden und geben sich hin. Und ich gehe mit.
Der Schauspieler Benno Fürmann ist heute hier zu Gast. So, jetzt gehen wir an den Anfang deines Lebens zurück, 1972. Geborener West-Berliner. Und deine Eltern kamen aus zwei sehr unterschiedlichen, also ich weiß gar nicht, deine Mutter, glaube ich, kommt aus der Nähe von Bonn. Ist sie dieser Idylle zuzuordnen, in der ein Teil deiner Familie dann...
Ja, Siebengebirge.
Siebengebirge.
Ja, das sind eher so Hügel, aber die sind wirklich sehr, sehr schön.
Und dein Vater, war das ein Berliner?
Mhm.
Okay.
Aus Reinickendorf.
Wo haben die, weißt du, wo die sich, haben die sich in Berlin kennengelernt?
Beim Studium, ja.
Okay.
Mhm. Haben beide auf Lehramt studiert.
Beides Lehrer.
Mhm.
Haben die, hat deine Mutter gearbeitet oder hat sie sich,
ja.
Also bist du sehr früh ein Schlüsselkind gewesen,
ja.
Oder?
Ja. Mit 6 so mit Schlüssel und Fahrkarte und Bus und so.
Sicherlich bist du häufig zu deinen Großeltern ins Siebengebirge gefahren, kann ich mir vorstellen, in den Ferien möglicherweise. Und so wie du das in einigen Interviews beschrieben hast, muss das zauberhaft gewesen sein, sehr malerisch und damit der absolute Kontrast zu dieser lauten, wilden Stadt hier. Wie hast du das wahrgenommen?
Das war so mein Bullabü. Das war irgendwie so hügelig und da gab's Wald und das Abgefahrenste als Berliner war natürlich, du konntest dein Fahrrad so unangeschlossen stehen lassen. Ich so, wie, Alter, du musst dein Fahrrad anschließen? Nee, wieso denn? Hat mein Cousin gar nicht verstanden. Und und dann Froschwanderung, weißt du, mit meinem Onkel und meinem Cousin, die Frösche über die Straße tragen, irgendwie Natur erleben, gleichzeitig was Gutes tun und...
Ihr habt einen Bussard angefüttert.
Wie
macht man das, weißt du das noch?
Du legst einfach Fleischklumpen hin und dann...
Was heißt denn angefüttert? Der war schon erwachsen oder war es ein junger Vogel, den ihr trainiert habt oder
Nein, das war ein Vogel. Meine Oma hat dem Fleischklumpen hingelegt auf so einen Pfahl. Genau. Und dann haben wir uns zurückgezogen zum Haus und dann kam der vom Himmel geschossen. Oh. Und das fand ich natürlich spektakulär. Klar, ich kannte nur Tauben aus Berlin.
Ja, bei Falken gibt es hier inzwischen auch. Und bei den Falken warst du. Ah, nee, Bussard, genau. Wir reden jetzt von einem Bussard, genau.
Da, genau, das war ein Bussard, genau. Und bei den Falken war ich auch, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und das waren so dieses andere Deutschland, so was ich dann auch später selber, weiß nicht, mit 10 oder so, dann noch durch die damalige DDR mit dem Zug und dann hat mich meine Familie abgeholt und wenn ich die nicht gesehen habe, dann haben die mir immer, mein Opa war Bäckermeister, dann kam zu Weihnachten so ein Paket und dann war vom, genau, ein Stollen drin und Kekse und von meiner Tante so ein selbstgestrickter Norweger Pulli in Blau.
Oh, die kratzen,
mit, aber war wunderschön, habe ich gerne getragen. Das war es mir wert.
Woran ist deine Mutter gestorben?
Die hat sich das Leben genommen.
Oh.
Müssen wir jetzt aber auch nicht beibleiben.
Nein.
Ich habe das, worüber können wir denn noch reden? Wir waren bei Bullabü.
Wir waren bei Bullabü und plötzlich ist erstmal die Tür zu.
Genau.
Kann ich mir vorstellen. Und wird wahrscheinlich aufgefangen, so gut es irgendwie geht, von der Familie, die bleibt. Und ich versuche den Bogen so zu kriegen. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Kollegin von dir, Ursula Carven. Mhm. Und sie berichtete mir von einem Projekt, das sie mal machen wollte, das gescheitert ist. Aber sie hat es angefangen. Sie wollte bestimmten Persönlichkeiten eine Reihe von Fragen stellen und hatte schon die Zusage vom Dalai Lama, hat ihn auch getroffen, hat ihn auch getroffen und hat ihm einige Fragen gestellt, war aber offenbar, ich sag's jetzt mit meinen Worten, tendenziell eher enttäuscht von dem, was da kam. Vielleicht war das, was weiß ich, was da kam. Mhm. Und ich habe dann gesagt, was waren das für Fragen? Und sie sagt, ihre wichtigste Frage war, wie erklärt man einem Kind den Tod?
Wow.
Und das ist eine gute Frage, finde ich. Also ich habe selbst meinen Vater verloren, da war ich 6. Und mir ist das verhältnismäßig pragmatisch erklärt worden. Mhm. Und ich habe den sehr geliebt, aber ich konnte damit umgehen, weil ich aber auch nicht wusste, was bedeutet das für mein Leben? Was kommt dann? Welche Schlüsse muss ich daraus ziehen? Was wird mir fehlen? Und so weiter. Diese ganzen Gedanken habe ich nicht mitgedacht. Ja. Und drum konnte ich mit diesem Umstand, ich für mich, einigermaßen gut umgehen.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil emotional, also du hast jetzt sehr von der Ratio gesprochen, ne, von Gedankengängen und das, wie du intellektuell, kognitiv damit umgegangen bist, aber emotional, wie es dich erwischt hat, davon hast du nicht viel erzählt. Musst du auch gar nicht. Ist mir bloß aufgefallen.
Ja, wir haben ja am Anfang des Gesprächs schon mal, hatten wir dieses Thema, wo fängt das Fühlen an, wo hört das Denken auf, genau. Und so. Ich finde das sehr, sehr schwer, das auseinanderzufummeln und manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Chromosom, die so, diese, wie nennt sich das, Syntax,
total,
dass das irgendwie so parallel so zueinander geht. Und
ganz,
ich glaube,
fließende Übergänge.
Ich weiß, dass ich zum Beispiel ein Gefühl hatte, das auszusprechen, ist natürlich, das macht mich nicht sympathischer als Kind, aber ich spürte, dass die Erwachsenen, die am nächsten Tag kamen, dass ich denen so leid tat.
Mhm.
Und das spürte ich und dieses Gefühl kostete ich aus. Also ich weiß, dass ich alles dafür tat, um mehr Aufmerksamkeit und mehr Trost zu bekommen. Obwohl ich war nicht zerstört innerlich. Ich wusste, es hatte ja eine Vorgeschichte. Mhm. Er ist häufiger mal vom Krankenwagen abgeholt worden und ich wusste, er ist nicht ganz gesund. Also kam es nicht aus heiterem Himmel. Ich will nicht sagen, ich war vorbereitet darauf, aber als Kind denkst du eben bestimmte Dinge nicht vor.
Mhm.
Du reflektierst in dem Sinne nicht, würde ich sagen. Jedenfalls nicht ich in meinem Alter damals. Und deswegen konnte ich damit umgehen. Meine Mutter tat mir so leid.
Mhm.
Und ich habe noch ein paar Mal von ihm geträumt.
Mhm. Kenn ich.
Ich hätte gerne so, warte kurz, warte, jetzt nicht weggehen jetzt, warte kurz, eine halbe Stunde. Lass uns so eine Viertelstunde.
Jetzt nicht aufwachen.
Nicht aufwachen jetzt, so, sowas. Das ist das, was ich dir sagen kann an Emotionalität. Ohne was zu verstecken. An mehr erinnere ich mich gerade nicht. Gut. Ich möchte da jetzt auch gar nicht rumrühren. Ich danke dir, dass du das überhaupt gesagt hast.
Ich danke dir für deinen Teil. Berührt mich sehr, was du mir gerade gesagt hast. Was du mir gerade mitgeteilt hast von dir aus deiner Kindheit. Ja.
Aber wir können jetzt nicht wieder nicht Blue Monday spielen, das verstehst du, oder? Wir gehen jetzt,
ja, komm,
pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt zu Midnight Train to Georgia. Und die Geschichte muss leider noch ein bisschen warten dazu, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir hören den Song und im zweiten Teil der Hörbar gehen wir viel mehr in dein Leben rein.
Okay.
Und dann reichen wir das nach.
Okay.
Radio 1. Hörbar Brust.
Was war das denn für ein toller Song? Das war The Internet, Just Sayin' hieß
sehr
das.
Toll.
Ja, sehr schön.
Für groß und klein, für jeden was dabei.
Weiß ich nicht.
Doch schon, Stimme ja. Und die Instrumentalisierung, die Beats ist dann schon irgendwie, der Hintergrund ist ein bisschen ernst und ist der Gesang darüber, er könnte auch von so einem kleinen Kindergeburtstag sein, Mini-Disco.
Weiß ich nicht. So, wer ist denn das, werden Sie sich fragen. Und ich gebe Ihnen gerne die Antwort. Es ist Benno Fürmann. Ach, das ist ja schade, dass ich den Anfang nicht gehört habe, werden Sie möglicherweise sagen. Und dann sage ich, Leute, don't panic, es gibt dieses Archiv, dieses riesengroße Archiv in der ARD Audiothek beispielsweise. Dort findet ihr auch Gespräche mit Thorsten Sträter, mit Maria Schrader, mit Professor Maya Göpel, Keschraub, Beros, Dani Levy. Übrigens auch mit Professorin Antje Boetius, über die wir gleich noch sprechen.
Ich habe mit beiden gesprochen für die Doku.
Wie, mit Thorsten Sträter und Maya Göpel? Also Dirk von Lozo, Philipp Grüttering alias Kryptik Joe, Martin Wuttke, Karin Mioska, also wirklich, ach so, und Armin Müller-Stahl, ja auch. Und mir gegenüber sitzt eben der wunderbare, alterslose Benno Fürmann. Ja, wie schön.
Ja, wie schön. Ich komme gerne wieder. Von mir aus nächste
in
Woche.
In 20 Jahren.
Ich bin jetzt warm geredet. Worüber reden wir denn jetzt?
Jetzt reden wir darüber, also ich gehe jetzt ein bisschen auf Eierschalen, weil würden wir jetzt chronologisch weitergehen, kämen wir über kurz oder lang zum nächsten Tod, der ja, wie wir festgestellt haben heute, zum Leben offenbar dazugehört.
Mhm.
Wenn er allerdings so früh kommt und so und dir dann auch gleich beide Eltern nimmt, ist das für die meisten von uns einfach nicht vorstellbar. So. Und ich versuche mir ein Bild zu machen von dem Jungen, der du warst, der danach, das ist jetzt mein Rückschluss, der danach sehr riskant gelebt hat, sehr, weiß ich nicht, provokant. Wie würdest du es beschreiben? Wie würdest du diesen Jungen beschreiben, an den du dich erinnerst, so mit 15, 16?
Naja, ich habe ja überdurchschnittlich schnell erleben müssen, dass das Leben eine wackelige Angelegenheit ist und dass sich Dinge drastisch ändern können, von einem Moment auf den anderen. Das habe ich mit meiner Mutter erlebt, als ich 7 war, dass sie gegangen ist. Das habe ich erlebt mit meinem Vater, als ich 15 war, dass er gegangen ist. Und danach sind dann halt meine Großeltern in jedem Jahr eine gegangen. Und insofern hat das ja bei mir zur Folge gehabt, dass ich dachte, na, was ist denn das hier? Dann ist doch alles egal, weil das ist ja total willkürlich. Also dann ist doch auch egal, ob ich mit Helm Motorrad fahre, später dann oder ohne, oder ob ich mich jetzt aus dieser S-Bahn hänge oder mir den Kopf wegsause. Also ich wollte es so ein bisschen wissen, was ist jetzt, hat es eine Existenz? Also jetzt nicht im buddhistischen Sinne, soweit habe ich gar nicht gedacht, aber zu was bin ich denn hier gebeten? Was ist das denn für ein Irrsinn? Und das hat bei mir zu einer Menge Schub nach vorne geführt, ins Leben rein, um im nächsten Moment alles im stillsten Kämmerlein zu hinterfragen und nach dem Großen. Also ich bin sehr in den Körper gegangen und sehr ins Leben rein und ich habe mich gleichzeitig im nächsten Moment entzogen und wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Aber der hat die ganze Zeit seine Runden gedreht zur damaligen Zeit.
Gab es eine Person, du bist ja Einzelkind, gab es eine Person, mit der du dich austauschen konntest, von der du das Gefühl hattest, sie würde dich verstehen?
Ja, ich hatte immer sehr, sehr enge Freundschaften und die sind mittlerweile auch teilweise sehr, sehr alt. Ja,
schön.
Ich war gut begleitet.
Weil das ist ja, versuche ich mir jetzt wirklich auch nur vorzustellen, da diese Personen wiederum in ganz anderen Leben möglicherweise aufwachsen. Also niemand kann sich zu 100% in einen selbst hineinversetzen. Man wünscht sich das immer, ne? Und es gibt ja auch Menschen, die sehr empathisch sind und die einem schon sehr glaubwürdig das Gefühl vermitteln, ich spüre da was, ich bin bei dir, ich nehme dir ein bisschen was von deinem Schmerz, so gut es geht. Das kann ja aber auch dazu führen, wenn dir jemand sehr nah ist, dass du unweigerlich dein Leben mit dem Leben dieser Person vergleichst und denkst, ja, aber du gehst jetzt gleich nach Hause und da sind deine Eltern. Und ich gehe jetzt nicht nach Hause und da sind meine Eltern, sondern du hattest diesen Struggle mit dir selbst und mit dem Leben. Das kann es unter Umständen noch schlimmer machen, oder?
Nee, ja, sicherlich. Aber das war bei mir, glaube ich, nicht der Fall. Also ich war, glaube ich, zu tief in mir selber drin, um mich mit irgendjemand zu vergleichen. Also ich wusste schon, dass das hier eine exklusive, ich muss mit mir selber klarkommen, Veranstaltung ist, auch wenn ich viel Liebe bekommen habe und natürlich viel Mitgefühl von der Familie, die noch da war, oder Freunden der Familie. Und ich habe trotzdem dann, ohne Neid, zum Beispiel nach dem Tod meiner Mutter, als mein Vater noch da war und ich mich mit meinem Vater, wir haben uns ja leidenschaftlich gestritten.
Ah ja.
Ja, also sobald der war natürlich mein Held, wie Väter das für Jungs oft sind, aber als die Pubertät dann angeklopft hat, da habe ich natürlich die Sachen hinterfragt, so wie es sich für jeden anständigen Pubertierenden gehört. Und unser Verhältnis hat extrem darunter gelitten. Und da war halt nicht die Mutter, die das hätte ausgleichen können, sondern da waren halt zwei Typen, die miteinander ihre Kämpfe hatten. Und ich habe wahnsinnig gerne bei Freunden übernachtet. Also ich hätte explizit einen guten Freund, der hatte dann auch eine Schwester und die war auch im gleichen Alter und die Mutter mochte mich total gerne. Und es war ein paar Blocks entfernt und da war ich teilweise ein-, zweimal die Woche und habe da übernachtet und habe da heile Welt. Die hat natürlich auch ihre Kämpfe, aber das war irgendwie noch ein funktionierendes Familiensystem und ich war da gern gesehen, so hat es zumindest gewirkt. Und für mich waren das Oasen nicht des Neids, sondern des
Auftankens,
schön,
oder ja,
hier zu sein. Ja.
Schön, ja, gut. Nach dem nächsten Lied müssen wir unbedingt und spätestens über deine Begegnung mit der Schauspielerei sprechen, die auf jeden Fall eine Konstante deines Lebens geworden ist. Was überlegst du gerade?
Ich höre zu. Ich sehe vielleicht fragender aus, als ich es meine.
Okay, dann hören wir jetzt, pass auf, soll ich dir sagen, was wir jetzt hören? Ja, wir hören jetzt Blue Monday,
ja,
es ist
baby.
Alles egal.
Bring it on.
Wir hören Blue Monday und greifen damit eine Zeit auf. Warte mal, was hast du denn da geschrieben? Als muss ich ja gar nicht gucken, weil eigentlich musst du ja wissen, was du mit diesem Song verbindest.
Was verbinde ich mit diesem Song? Dieser Song gehört dazu, weil er einfach so lange schon dabei ist, weil es den ersten Halbton und du weißt sofort, wozu du gebeten bist. Du kannst dich sofort
tanzen.
Zeitlich verorten. Ja, er zieht dich sofort auf die Tanzfläche. Ja. Eigentlich war meine Richtung früher immer viel mehr Rock'n'Roll, harte Gitarren und New Order und Joy Division und diese ganze Fraktion war aber gleichzeitig so wichtig. Und letztens habe ich einen sehr, sehr späten Abend gehabt und mein Freund hat sich, der mit dabei war, der hat sich totgelacht über mich. Der ist Afghane und er hat lachend gesagt, jetzt sehe ich den Deutschen in dir. Jetzt sehe ich, dass du vom Marschieren kommst. Naja, weil New Order, dieser Beat, wie du dich dazu bewegst, es hat natürlich, das ist auf die 12, ne? Und das sind, ich tanze dazu nicht weich, sondern es ist halt tat, tat, tat. Und so sind meine Bewegungen dann auch. Es ist eher etwas Abgehacktes, was ich sehr genieße, als fließende Übergänge.
Ja.
Und ich glaube, das wollte er damit benennen. Jahrhunderte von preußischem Kulturgut, die in diese Bewegung eingeflossen sind.
Benno Fürmann sitzt mir gegenüber. Du bist aufs Internat. Ich sag jetzt mal geschickt worden von deiner Oma und deiner Tante, die es wohl meinten.
Ein Komplott.
Naja, was macht man auch? Der Junge geht nicht mehr zur Schule.
Der kam aus der Liebe.
Er kommt morgens um 4 nach Hause. Wir wissen nicht, wir machen uns Sorgen und so. Und würdest du rückblickend sagen, das war genau der richtige Move, um irgendwie so eine Art von Struktur oder so in dein Leben zu bringen? Oder?
Nee. Ich verstehe es rückblickend natürlich. Ich habe es ja auch damals verstanden. Ich habe mich natürlich mit Händen und Füßen gewehrt, bis meine Oma mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt, du bringst mich noch ins Grab. Ist natürlich der Spruch, den du mir hören willst von deiner Oma. Das ist natürlich total emotionale Erpressung. Gleichzeitig habe ich sie natürlich verstanden. Jetzt gerade ihren einzigen Sohn verloren, meinen Vater. Und ich war sicherlich eine Handvoll zu der Zeit und das kam aus einer Angst. Mhm. Gleichzeitig war ich natürlich in einer Phase, wo ich dachte, hallo, was ist denn mit mir? Kann es hier auch mal um mich gehen? Ich drehe gerade komplett frei. Gleichzeitig jemand, der frei dreht in Berlin, verstehe ich, dass man sich da mehr Sorgen macht als in Oberkassel, wo ich dann auf dem Internat war. Und irgendwie war das auch ganz, ich möchte dieses Wort mal benutzen, putzig. Weil da bist du in so einer kleinen Hanni-und-Nanni-Welt, da sind Kinder von Familien, denen es meist finanziell ganz gut geht. Wir sind nachts ausgebüxt, haben am Rhein Lagerfeuer gemacht. Wir sind am Wochenende zu den Mädchen, die uns Bettlaken zusammengeknotet haben an der Hausfassade. Ja, das war dann so, wie man sich Internat vorstellt. Und irgendwie war das auch ganz geil. Und als das dann aber vollzogen war, war ich heilfroh, diesen Ort zu verlassen, wo sie mir am ersten Schultag, wo sie mich gefragt haben, warum hast du nur so enge Hosen? Ich hatte ganz normale 501 an. Ich so, warum seid denn ihr so hinterm Mond? Also es war wirklich eine Exkursion in so einen Jugendroman, so Internat, wie man es sich vorstellt. Genau das habe ich bekommen.
Klingt gut. Also es klingt so, wie man es einfach haben wollte und wie es dann wahrscheinlich auch, ja, muss man sich ja dann schon vorstellen, ich bemühe jetzt nochmal dieses S-Bahn-Surfer-Ding mit Schädelbruch und 6 oder wie viel Wochen Krankenhaus und fast gelähmt und also jemand, wenn du jetzt von Kopfschimären am Anfang unseres Gesprächs gesprochen hast, kann ich mir schon vorstellen, dass es in deinem Leben viele Gelegenheiten dazu gab und auch als 15-, 16-Jähriger mit dieser Vorgeschichte, mit dem Verlust deiner Eltern, 6 Wochen im Krankenhaus zu liegen und nicht raus zu können. Was bleibt dir denn, wenn du dich kaum bewegen kannst, als deine Gedanken und dein Kopf? Da ist nicht irgendwie Streaming und Streamingdienste und 18 Staffeln von irgendwas runterballern, sondern wahrscheinlich einfach sich selbst irgendwie auch so ein bisschen ausgeliefert sein, kann ich mir vorstellen.
Und in dieser Zeit fiel ja dann auch die Entscheidung, ich mach das und das mit der Schauspielerei gehe ich dann danach an.
Das hattest du vorher schon in der Schule, gab es wahrscheinlich so eine Theater-AG, kann ich mir vorstellen. Und wurdest du in die Hauptrollen gesetzt oder wie hat das angefangen?
Ja, so peu à peu. Ist jetzt nicht, dass ich da die ganzen Hauptrollen gespielt habe, sondern es war auch nicht mal eine richtige Theater-AG, sondern gab es immer wieder Aufführungen, wo man die Hand heben konnte, wenn man da partizipieren wollte. Und da ich ein eher, sobald die Pubertät kam, schlechter Schüler war, habe ich diese Chance natürlich genutzt, um zu punkten im Deutschunterricht, weil ich dann den Tucholsky-Monolog mache. Und B, war da natürlich auch eine kleine Profilneurose dabei. Also ich fand es schon auch geil, da oben zu stehen und mitzukriegen. Die lachen über mich und ich führe die Veranstaltung so ein bisschen, verliere im nächsten Moment komplett den Faden, um ihn dann wieder aufnehmen zu können. Hab ein bisschen wackelige Knie, aber irgendwie auch so ein geiles Adrenalin. Also das war auch schon ein spannender Aggregatzustand.
Wusstest du, dass es den Beruf des Schauspielers gibt?
Ja, also wer weiß es nicht. Ja,
es gibt Leute, die sagen...
Stimmt, mein bester Freund hat letztens mit seinem Sohn, da war sein Sohn noch kleiner, diskutiert. Und sein Sohn Linus war überzeugt davon, dass ich Arzt bin. Und Till so, Benno hat einen Arzt gespielt. Nein, Benno ist Arzt. die haben sich richtig gestritten. Klar, aber ab einem gewissen Alter wusste ich das natürlich schon.
Und wusstest du, dass das dein Beruf sein würde? Ich glaube, es gab mal den Gedanken oder den Wunsch, Pilot zu werden, was aber natürlich bei vielen Jungs in dem Alter wahrscheinlich da war. Ja. Wusstest du, du würdest Schauspieler werden wollen?
Wusste ich würde Schauspieler werden wollen.
Dass du diesen Weg einschlägst, dass du wirklich...
Na, wie gesagt, ab einem gewissen Alter. Also meine Stationen waren Möbelpacker Als der erste Mann bei uns eingezogen ist, der nicht mein Vater war, da war
uns
ich...
Uns ist deine Stiefmutter oder wer ist uns?
Bei meiner Mutter und mir. Meine Eltern
haben sich getrennt,
da war ich, drei.
Ah, okay.
Genau. Und dann gab es einen Umzug und einen Zuzug sozusagen. Und das fand ich schon als kleiner Junge natürlich toll. Diese Typen, die da eine Waschmaschine getragen haben. Das war ganz klar, da will ich hin. Das ist für mich ein Rollenmodell, was ich anstrebe ab jetzt. Aha. Dann kam danach Pilot. Dann kam so auf dem Gymnasium mit 12, 13, wo ich es dann geliebt habe, mich mit meiner kleinen Brille in Tageszeitungen zu vertiefen. Wahlweise den Spiegel oder Hermann Hesse, ach, der Wunsch zu schreiben, Journalist zu werden, vielleicht aus einem kleinen Schützengraben irgendwo, aus einem afrikanischen, asiatischen, auf jeden Fall weit, weit entfernten Ort, wo ich die Ungerechtigkeit dieser Welt aufdecke und euch jetzt davon erzähle. Das war eine ganze Weile dann mein Wunsch, weil in der Schule, so sehr es da auch drunter und drüber ging, Deutsch, Kunst, Sport, Geschichte, das waren dann doch immer die Fächer, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Und dann kam halt, glaube ich, nach dem Tod meines Vaters auch und noch mehr Irrungen, Wirrungen in mir und noch mehr Planlosigkeit und emotionales Chaos. Da ist die Bühne natürlich ein toller Ort dafür, den du ausfüllen kannst mit dem, was im Privatleben anstrengend ist. Und dann habe ich angefangen, so die ersten Schauspielkurse zu machen, weil ich wusste ja nicht so genau, so mit 17 oder 18. Ich wollte jetzt nicht schon wieder in die nächste Institution gehen. Also mein Schauspielwunsch war noch nicht so weit gediehen, dass ich jetzt
Ernst Busch oder
ja,
sowas.
Ja, und 3 Jahre, 4 Jahre irgendwie da verschwinden wollte. Ich wollte ausprobieren, ich wollte leben. 2 Monate auf dem Bau gearbeitet, dann habe ich irgendwie, was weiß ich, 15 Monate oder 1,5 Jahre im Club gearbeitet, an der Tür, als Selector, als Einlasser.
Apropos an der Tür, Anna Thalbach war es, glaube ich, die dir auch eine der ersten Rollen, oder zumindest die dich da näher gebracht hat.
Ja,
ne?
Anna habe ich nachts kennengelernt, Nicolette Krebitz kenne ich von ganz früher, Jürgen Vogel kenne ich von ganz früher, Richie Müller kenne ich von ganz
früher. Ja, na klar.
Ja, genau, da kannte man sich einfach von nachts.
Jasmin, da war dabei wahrscheinlich auch, ne?
Vom Rumtigern in der Nürnberger Straße im Dschungel.
Ja, na klar.
Genau, und insofern war Anna maßgeblich, weil sie hat Edgar Reitz von mir erzählt und ich bin dann mit dem Motorrad nach München und Edgar hat gesagt, du bist bestimmt der Benno. Ich so, ja, er so, toll, da freue ich mich. Ne? Triffst du die Maskenbildnerin jetzt und besprecht ihr euch und so weiter. Und da habe ich dann 3 Drehtage gehabt. Mein erster Satz war, bei der Scheißkarre ist der Keilriemen auch noch gerissen. Und
das erste Engagement, das war in Die zweite Heimat, Chronik einer Jugend. Du hattest dann, glaube ich, sogar in 3 Filmen hast du mitgespielt. Dann bist du nach New York gegangen zum Lee Strasberg Institute. Warst da eine Weile, bis das Geld weg war.
Ja, verbraucht war.
Ja, verbraucht war, wie auch immer man es nennt. Und kam es dann zurück. Und da können wir ja gleich weiter erzählen. Aber erstmal spielen wir die nächste Musik.
Was nach New York eigentlich gepasst hat, war Midnight Train to Georgia.
Tja, du kannst jetzt die Geschichte dazu erzählen, wenn du das möchtest.
In New York war lustigerweise der Song, den wir vorhin gehört haben, Midnight Train to Georgia. Dieses Lied gehört bei mir dazu, weil ich in New York einen Lieblingsladen hatte, der hieß Stingy Lulus. Und im Stingy Lulus, das war so ein 50s Diner, den ein paar Kurden geführt haben, da gab's eine Jukebox. Und da habe ich immer meine 25 Cent reingeworfen und F3 oder F8 gedrückt. Midnight Train to Georgia. Oh, Gladys Knight. Und mein Kumpel hat immer sein Quarter reingeworfen und gedrückt, Sink the Bismarck.
Das kann nicht sein.
Ich glaube, um mir als Deutschen musikalisch einen in die Fresse zu hauen. Doch, war
vielleicht.
So.
Vielleicht. Wir hören jetzt Iron and Wine, House by the Sea.
Ja.
Auch wenn das für eine ganz andere Zeit und ein ganz anderes Erlebnis steht, aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Thank you.
ihn schon sehr.
Benno Fürmann ist heute hier zu Gast, der Schauspieler. Wir sind noch in den so Anfang der 90er, Mitte der 90er, das Schicksalsspiel, dann die Serie Und Tschüss von RTL. Du bist Günni, du wirst zum Serienstar, spielst im ersten Tatort mit Klassenkampf und so weiter. Dann gab es den Film Anatomie etwas später noch, Regie Tom Tykwer. Du musstest...
Nee, Anatomie war Stefan Rusowitzki, der Krieger und die Kaiserin war Tom Tykwer.
Stimmt. Und da hat Tom...
Die haben wir hintereinander gedreht. Interessanterweise Franke und ich zweimal in der Hauptrolle. Zwei Kinofilme back to back, was sehr ungewöhnlich ist.
Das war eine Zeit, in der es irgendwie richtig geknallt haben muss für dich. An allen Ecken und Enden.
Wie du meinst, beruflich?
Ja.
Ja. Ja.
Ich habe das ja, ich bin ein paar Jahre älter als du, aber habe das ja natürlich auch immer am Rande mitbekommen, ne? Dass du sehr gefragt bist und dass es ein hohes Tempo hatte. Hätte das lange so weitergehen können oder weil irgendwann hast du dich auch, glaube ich, mal zurückgezogen. Ich glaube, das war nach der Bubi-Scholz-Story oder durcheinander?
Die Bubi-Scholz-Story war davor. Die Bubi-Scholz-Story war wichtig, weil die hat mich aus diesem ganzen Typecast-Ding so ein bisschen rausgeholt. So am Anfang hatte ich das Gefühl, spielst halt deine ersten paar Rollen so ein bisschen brauchbar und bist der Typ, der sich durchsetzen kann, der die blauen Augen hat, über die die ersten Zeitungen dann schreiben. Und dann bleibst du aber in dieser Kiste. Und durch Bubi-Scholz irgendwie... habe ich das Gefühl gehabt, zum ersten Mal auch Respekt für die Schauspielerei bekommen zu haben. Dann kamen auch die ersten Preise und pipapo. Und da gingen die Türen dann auf zu irgendwie auch Stoffen, wo ich dachte, wow, sowas gibt's ja auch in Deutschland. So, weil am Anfang, New York war ja einerseits, weil ich die Amis immer irgendwie zeitgenössischer fand. Ich wollte ja nicht Theater machen, sondern ich wollte Film machen. Und zum anderen wurden dann natürlich auch die spannenderen Filme gemacht. Und dann gab es hier halt eine Generation von Menschen, die spannende Sachen gemacht haben, wo ich dachte, wow, es passiert hier jetzt und ich bin Teil davon. Und das war eine tolle Zeit. Ja.
Der Grund, warum du heute hier bist, ist auch unter anderem, also natürlich immer willkommen und so, aber es gibt jetzt mindestens zwei Aufhänger. Und das eine ist der Palast, sprechen wir gleich drüber. Ich glaube, in der Chronologie zuerst kommt die Ostsee.
Die Ostsee. Am Limit, der Perspektivwechsel.
Ja. Es ist eine Dokumentation, bei der du, so nennt man es, der Host bist, wenn man so will. Du sagst von vornherein hier, ich bin kein Biologe, ich bin kein Experte. Ich will nur einfach wissen, was ist los. Ich stelle Fragen, ich treffe Menschen, die mit der Ostsee zu tun haben, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe nur ein paar Ausschnitte bekommen, die mir total gut gefallen haben. Wirklich gut gefallen haben. Und auch ein ganz großes Lob an die filmische Umsetzung. Ja. Weil ich finde, dass die Kameraleute, wow, also Schnitt, Musik, das ist
junge
Kamerafrau, ganz, ganz toll.
Die war so halsbrecherisch unterwegs. Toll. Die hing über der Reling, hat mich gefilmt, während sie sich mit einer Hand festgehalten hat unter uns, der Wellengang. Also die war wirklich, Dunja ist eine Rakete.
Kennst du auch ihren Nachnamen noch?
Engelbrecht.
Dunja Engelbrecht, tolle, tolle Kamerafrau, wirklich.
Merken Sie sich den Namen.
Sie sich den Namen. So, erzähl von dieser Doku, wie kam es dazu und worum geht's genau?
Die Produktion ist an mich herangetreten, weil die mein Buch gelesen hatten und neugierig waren, ob man das filmisch umsetzen kann, das, was ich im Buch auch anschneide, die Fragen, wie geht denn das in der Jetztzeit? Also wir alle wissen, dass wir dem Planeten nicht mehr das zumuten können, was wir ihm den letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte zugemutet haben. Eher Jahrzehnte. Und gleichzeitig gibt's solch starke Interessenkonflikte. Ich spreche mit Fischern, ich spreche mit Meeresbiologen, ich spreche mit Menschen, die gegen einen Nationalpark waren. Wo ich mich frage, wie kann man in dieser jetzigen Zeit gegen einen Nationalpark sein? Ich habe es dann aber auch verstanden. Sprich, unser Anliegen war, den Fächer zu öffnen, der Fragen, wie lebt es sich im Jahre 2024 im Lebensraum Ostsee, der für die einen von uns Arbeitsplatz ist, für die anderen Erholungsgebiet, aber immer auch Lebensgrundlage, Teil des Planeten. Mhm. Wie stehen die Zeichen? Was können Antworten auf die Überbeanspruchung sein? Und so bin ich da rangegangen und so war ganz schnell auch klar, dass das, wenn das mit mir stattfindet, ich nicht als der Journalist auftreten werde, der Leute grillt, sondern als jemand, der Leute einlädt, aus ihrer Welt zu erzählen, die unmittelbar auch mit meiner Welt zu tun hat. Weil sich da so viele Lebensbereiche und so viele Interessen überschneiden. Und das war hochspannend und diese Rechnung ist, glaube ich, auch aufgegangen, dass du nach diesen 45 Minuten so viel unterschiedliche Perspektiven gehört hast, die eins miteinander eint. Wenn es der Ostsee schlecht geht,
geht es uns schlecht.
Dann geht es uns schlecht. Und auch wenn die Interessen unterschiedlich sind, es ist im Interesse von uns allen, Leben weiterhin zu ermöglichen und die Natur zu schützen.
Also ich möchte mich wirklich oder ich möchte Sie wirklich dazu auffordern und euch, dass ihr euch diese Doku anschaut, weil sie ist nicht, was ich auch mag, sie ist nicht alarmistisch. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man damit immer Gefahr läuft, wirklich auch so diese Hoffnung, dass man von dieser Hoffnungslosigkeit begleitet wird, zu denken, was soll denn jetzt noch, was kann man denn jetzt noch tun, ist doch jetzt alles scheißegal. Und in dieser Doku, finde ich, wird deutlich, du machst das, man geht so mit auf dieses Boot, auf dem ihr fahrt, oft fahrt und hat keine Angst, dass das untergehen wird. Also ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt und ich habe aber auch Sachen erklärt bekommen. Zum Beispiel diese, jeder weiß über den Algenteppich Bescheid. Ich habe jetzt gelernt, ja, ist ja ganz schlüssig. Dünger wird ins Wasser gespült, Dünger düngt natürlich auch die Algen, die wachsen, also erstmal gar nicht schlimm, die sterben dann aber ab und sinken zum Meeresboden, dort werden sie von Bakterien zersetzt, dazu brauchen die Bakterien Sauerstoff und deswegen ist in diesen Sphären kaum noch Sauerstoff und das
kein
macht es gefährlich.
Todeszone,
oder gar kein,
da existiert einfach nichts mehr.
Und wenn man das versteht, es ist auch, finde ich, das macht es nicht weniger schlimm, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass da nicht mehr so ein Schleier drauf liegt und man nicht mehr, also so, dass man trotz dieser ganzen Widersprüche, die diese unterschiedlichen Interessen ja oft haben, ne, Tourismus, Fischer, Naturschützer und so weiter, dass man einer Lösung irgendwie nahe kommt, habe ich so den Eindruck. Und deswegen, also wie gesagt, und es ist ganz schön anzusehen. Läuft am 25. Dezember, also ein Tag nach Heiligabend, um 19.15 Uhr. Im ersten und dann wahrscheinlich auch in der Mediathek, na klar. Also die Ostsee-Doku. 25.12. 19.15 Uhr vor der Tagesschau im ersten. So, das ist das. Aber es gibt ja noch eine zweite Sache. Wollen wir das trennen durch ein Musikstück?
Hängt vom Musikstück ab, aber ich bin sehr, sehr offen, weil bisher hast du mich nicht enttäuscht.
Das sind ja deine Songs, ist das Tolle.
Ach so, jetzt kommt einer von meinen.
Das sind die ganze Zeit deine Songs, nur die einen ja Moment.
Du hast ja zwischendurch auch so einen
was heißt zwischendurch?
Doch, doch,
die Stunden beginnen immer mit meiner Musik.
Ach so.
Ja, aber es sind nur zwei Lieder, die ich beistarre. Pass auf, wir spielen
die
jetzt.
Die Stunden beginnen immer mit meiner Musik.
Die Stunden beginnen mit meiner Musik. Musa, Musa, sag.
Musa Erolu.
Musa Erolu.
Ja.
Ist eine Hymne an Berlin, an türkische Freunde, türkische Musik in Berlin?
Ja, der kommt aus dem tiefsten Anatolien und Musa Erolu berührt mich so tief und das ist für mich auch ein Teil meines Aufwachsens, weil ich so viel mit Türken, Kurden, Aleviten aufgewachsen bin. Damals in Kreuzberg waren meine engsten Freunde, hatten irgendwas mit Anatolien zu tun. Da konntest du die Uhr nachstellen. Und insofern auch dieser Musikschatz. Und teilweise kenne ich mich in türkisch-kurdischer Musik besser aus als meine Jungs, die ursprünglich von da kommen. Es berührt mich und es ist ein Mann mit einer Saz. Und da können wir jetzt ja mal reinhören.
So, da ist die Ostsee, aber da ist auch der Friedrichstadtpalast. Und über den ist eine Serie gedreht worden und weil das super lief, 2022, wo die ausgestrahlt hatte, 6,5 Millionen Zuschauer im Schnitt, das ist viel.
Pro Sekunde.
Und jetzt haben sie eine zweite Staffel gedreht mit einer tollen Besetzung. Jeanette Hein, die auch in die Hörbar kommen wird demnächst.
Grüße.
Larry Müller. Also es gibt ganz tolle Nachwuchsschauspielerinnen und Schauspieler, die mich wirklich auch beeindruckt haben.
Oder? Die strahlen so.
Oh, und ja, sie können was. Ja. Und sie können so gut tanzen.
Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, ja. Aber irgendwann habe ich auch, als die dann noch die dritte angerufen hat, Benno, kannst du uns noch mal zeigen, wie diese Bewegungen gehen und so weiter?
Ja.
Ich so, Leute, komm.
Mensch, jetzt tanzt mal selbst.
Besorgt euch einen professionellen
oder
Coach. Ich habe meine eigene Rolle
natürlich
zu spielen.
Ja,
ich kann
natürlich.
Nicht jeden
ja, natürlich.
Von euch tanzen.
Alles klar. Marc Hosemann ist noch dabei, Benjamin Sattler, Petra Kleinert, der wunderbare Matthias Matschke und einige mehr. Regie Uli Edel. Und du spielst den westdeutschen Intendanten Kolberg. Also man muss sagen, diesen Friedrichstadtpalast, den gibt es ja noch heute und den gab es schon damals und der war das auch das eines der Prestigeobjekte, Vorzeigeobjekte des damaligen Ostberlin. Revue, Shows, Girls und diese zweite Staffel beginnt 1990, glaube ich, ne?
Ja, kurz nach Mauerfall, korrekt.
So, Jeanette Hein ist die Ballettchefin und für sie ist es wichtig, dass sie ihre Girls wieder zusammenkriegt, dass sie da wieder eine Reihe kriegt, dass sie wieder große Shows machen. Das ist vielen wichtig. Aber der Kultursenator, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, der ist sich noch nicht ganz sicher, ob das laufen wird. Er hat auf jeden Fall dich als westdeutschen Intendanten da reingeholt. Erzähl du ein bisschen von deiner Rolle. Was musst du da machen?
Na, ich bin letztendlich die Veranschaulichung dessen, was damals im großen Stil passiert ist. Menschen aus dem Westen haben Schlüsselpositionen im Osten bekleidet, übernommen, um den Kapitalismus angedeihen zu lassen. Und insofern bin ich innerhalb der Dramaturgie garantiert kein Sympathieträger, bin aber Teil einer viel größeren Maschinerie, weil ich habe den Kultursenator im Rücken, der mich eigentlich auch nur als kleines Versuchsobjekt benutzt. Das heißt, ich muss performen. Wenn ich performen soll, müssen die anderen performen. Ich bin nicht nur aus dem Westen, sondern ich bin auch noch Amerika-affin als Gerd Kolberg und habe die glorreiche Idee, dass die Revue mit ein paar Spielautomaten.
Deine Idee war das mit dem Casino?
Ja, also nicht meine private, sondern nee, die Figur Gerd Kolberg.
Okay.
Dessen Idee ist es. Und damit hat er natürlich sofort das ganze Haus gegen sich. Abgesehen davon, und das finde ich die viel interessantere Farbe, auch zum Spielen, auch dramaturgisch, repräsentiert Kolberg natürlich etwas, was damals im großen Stil passiert ist. Du bist in bestehende Systeme reingekommen, hast sie komplett umgekrempelt, ohne ein geringes Fingerspitzengefühl. Also es war jetzt nicht eine Synergie, ein Zusammenkommen von verschiedenen Welten, sondern eine Welt hat die andere komplett übernommen und dafür steht im übertragenen Sinne diese Figur natürlich auch.
Also die zweite Staffel der sogenannten Event-Serie Der Palast wird am 6., 7. und 8. Januar ausgestrahlt. 6., 7. und 8. Läuft aber schon in der ZDF-Mediathek seit dem 19. Waren jetzt viele Zahlen. Können Sie gerne notieren, können Sie Lotto spielen und mich beteiligen, wenn da irgendwas bei rumkommt. Ich wiederhole sie aber gerne. Also, die zweite Staffel der Eventserie Der Palast am 6., 7. und 8. Januar wird sie ausgestrahlt im ZDF und läuft vorher aber schon in der ZDF-Mediathek.
Zusatzzahl 27.
Ja, jetzt bringen Sie doch nicht durcheinander. Es kommen ja jetzt noch mehr Zahlen. Und zwar der 25.12., das heißt, es ist in ein paar Tagen, die Ostsee-Doku um 19.15 Uhr im Ersten. Wirklich, wirklich schön.
Schön, danke.
Und dann gibt es ja auch noch, auch wenn es nicht neu ist, aber es ist ein Buch, das Menschen, die dich näher kennenlernen wollen und die vielleicht auch so ein bisschen eine Handreiche brauchen, um wieder oder eine neue Verbindung zur Natur zu bekommen. Wie hätte ich es besser formulieren können?
Ja, ich finde es schön. Das war eher ein Geräusch.
Ein Schnurren?
Ein Schnurren der Zustimmung, des Wohlwollens, des, ja, des Freude, ja.
Okay, ja gut. Unter Bäumen heißt das Buch. Jetzt zum Schluss verlieren wir gerade die Kontenance. Alle hier im Raum, auch der Hund, der natürlich guckt, was ist
das? Na du?
Gleich, okay. Du musst noch einen Moment warten, gleich. Denn immer wenn ich sage, tschüss, das kann ich jetzt auch nicht sagen, dann weiß sie, dass die Aufnahme vorbei ist und dann springt sie hoch und will gefüttert werden.
Und er hat schon so ein Zeitgefühl,
ja, hat
ne?
Sie auch. Die Uhr tickt also, langsam. Wenn sie, dieses Buch heißt Unter Bäumen, es ist 2023 erschienen, hat ungefähr, es war dein Baby, ne? 9 Monate?
Es war mein Baby.
Hast du gebraucht, um zu schreiben?
Ja.
Und hast von Reisen geschrieben, hast von deinem Leben geschrieben. Es ist immer so ein bisschen auch so eine unvollständige Autobiografie, möchte ich es nennen.
Na, Autobiografie gefällt mir nicht. Ich meander eher um die Themen, die mich selber angehen, weil ich irgendwann, also der Verlag ist auf mich zugetreten, an mich herangetreten und hat erzählt von dieser Idee. Also die haben ein Interview mit mir gelesen und diesen Naturbezug und ob ich mir denn vorstellen könnte, für ein Buchprojekt zur Verfügung zu stehen. Das war der Gräf und Unser Verlag, GU. Und der Aufhänger, über den wir geredet haben, war das Bergwaldprojekt. Da gehen nämlich Laien in den Wald und lernen unter Anleitung eines Försters, wie der Wald funktioniert und sind Teil von Aufforstungsarbeiten und machen den Wald klimatauglich. Was heißt das? Wir haben halt in Deutschland 60% Fichten und Kiefern, insofern an trockenen Tagen und es wird immer trockener und wir haben eine klimatische Veränderung, brennen unsere Wälder lichterloh, sind anfällig für den Befall von Borkenkäfer und so weiter und so fort.
Wir brauchen Mischwälder
und wir haben viel zu lange auf Monokulturen gesetzt. Yeah. All das lernst du durch dieses Projekt und dieses Projekt ist dann aber für mich nur eingebettet in die größeren oder kleineren Gedankengänge, die ich habe. Ich habe einfach bei mir gemerkt, dass ich so ermüdet bin von Leuten, die in Ausrufezeichen sprechen, die mir irgendwie die Welt erklären, aber keine Experten sind. Ich vermisse bisweilen eine Demut, weil ich eher eine Überforderung bei so vielen von uns feststelle, als dass die meisten von uns wirklich Bescheid wissen. Und insofern habe ich dieses Buch natürlich nicht aus dem Elfenbeinturm geschrieben, weil wo sollen der, was sollen der sein? Für mich persönlich, ich bin kein Experte in irgendwas, aber ich bin neugierig und ich frage mich genau wie die meisten Menschen von uns, wie sollen das gehen? Wie kriegen wir das hin? Mit uns und der Welt. Und das fängt für mich zuallererst mit einer Verbindung an. Mit einer Verbindung zu mir selber und durch mich eine Verbindung zu der Welt und mit einem Nachlauschen, was ich an Fragen in mir habe, weil ich festgestellt habe, dass die Fragen, die du hast, die ich habe, schon an sich eine verbindende Qualität haben. Und einfach demütig da mit in Resonanz zu gehen, und Fragen aufzuwerfen, gleichzeitig von meinen Erlebnissen zu berichten, von Momenten, wo ich das Gefühl habe, ich habe etwas verstanden, von gewissen Lebensprinzipien, an die ich glaube und das Ganze eingebettet in persönliche Stationen, das ist so ein bisschen das Buch. Aber ich habe es explizit nicht als Autobiografie geschrieben und Film kommt da sehr, sehr wenig drin vor, sondern es sind eher meine Bezüge zur Natur, meine Fragen ans Leben.
Immer nur ich.
Ja.
Ich. So, wir sind am Ende. Und hören jetzt auf mit den Roots. Der letzte Song, den wir von dir spielen, The Seed, passt ja irgendwie auch zum Aufforsten, ne? Passt
yes.
Lärchen oder Linden.
Sehr geschmeidiger Übergang.
Ja? Okay,
ja.
Gut. Also, lieber Benno, es war nach 20 Jahren mal wieder eine Freude, durch dein Leben zu laufen. Danke,
ja,
dass du die kleinen und großen Geschichten erzählt und oder angedeutet hast. Viel Spaß mit all dem, was da jetzt kommt. Viel Erfolg für all die Projekte,
Dankeschön.
Die wir angesprochen haben. Und ja, ein schönes Weihnachtsfest für all diejenigen, die es jetzt als Sendung, als Radiosendung hören. Wir haben jetzt noch 2 Tage bis Weihnachten. Aber gibt es ja auch als Podcast. Also vielleicht sind wir auch schon über den Berg. Dann wünschen wir Ihnen möglicherweise einen guten Rutsch ins neue Jahr oder einfach weiterhin das bestmögliche Leben, oder?
Yes.
Okay.
Ja, von Herzen. Und danke dir auch dafür, dass es auch ein Gespräch war und nicht nur Fragen.
Na, wie schön. Danke. Danke.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust.
Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.